SRF 2 Kultur. Er ist der am meisten übersetzte Autor Israels. Weltweit betrachtet vielleicht der bekannteste Schriftsteller seines Landes. Er ist einer der letzten Autoren, die deutschsprachig in Czernowitz, im legendären Czernowitz, geboren sind. Er hat als Kind die Schrecken des Nationalsozialismus erlebt. Er ist ein israelischer Autor, aber ebenso ist er ein europäischer, mitteleuropäischer Schriftsteller. Es ist Aaron Appelfeld, 82 Jahre alt. Ich habe ihn bei ihm zu Hause in einem Jerusalemer Vorort besucht. Er erzählt aus seinem Leben, erzählt vom Erinnern und vom Schreiben. Martin Heule begrüßt Sie zur Passage über Aaron Appelfeld. Welche Musik soll denn in der Sendung mit Ihnen gespielt werden? Bach, sagt er, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern. Was denn von Bach? Alles von Bach. Nur noch einmal wird er so kategorisch sein, nämlich als ich ihn frage, ob er auf Deutsch lese und, wenn ja, was denn? Kafka. Nur Kafka und immer wieder Kafka. Büchergestelle an den Wänden, Auszeichnungen, Ehrendoktorate, die sich im Laufe des über 60 Jahre dauernden Schriftstellerlebens angesammelt haben. Aaron Appelfeld spricht leise und bedächtig, entschuldigt sich für sein Deutsch. Es ist das Deutsch seiner Kindheit, das Deutsch, das in der stolzen deutschen jüdischen Gemeinde in Czernowitz gesprochen wurde. Das Deutsch, das im Zentrum des großen Themas seines Werkes steht, das Thema der Erinnerung. Denn was sind ihm für Erinnerungen geblieben? Die Erinnerungen davon, was dem Kind von damals geblieben sind, als die Katastrophe über seine Familie hereinbrach.
Ich kam nach Israel, war ich 13,5 Jahre alt. Ich war ein Kind, aber ich war sehr erwachsen. Ich habe sehr viel überlebt. Ich war in einem Ghetto, ich war in einem Lager und dann war ich in einem Wald. Und nach dem Krieg, ich war nur 11,5 Jahre, war ich mit der russischen Armee in der Küche. So dass ich kam nach Israel mit vielen Erfahrungen, meistens schlechte Erfahrungen, die gebunden sind mit Tod und Hunger. Hunger, Tod.
Dabei hat alles so gut angefangen. Eine glückliche Familie. Erwin, so hieß er, ein Einzelkind in einer assimilierten Familie in Czernowitz, die Stadt, die heute in der Ukraine liegt. Zu Hause sprach man Deutsch, pflegte deutsche Kultur, glaubte an Deutschland, glaubte an den Fortschritt, glaubte daran, dass die Zukunft der Juden darin besteht, in der deutschen Kultur aufzugehen. Glaubte, dass das Städtel, der Wunderrabbi, der Chassidismus der Vergangenheit angehörten. Und dann wird die Mutter von Antisemiten getötet. Erwin war da in der ersten Klasse. Der Vater wird mit dem Jungen deportiert, ostwärts über den Dniester nach Transnistrien, wo Hunger und Tod Alltag sind. Der Vater kommt in ein Arbeitslager und der Knabe kann fliehen, lebt jahrelang im Wald, wird sich mit Räuberbanden herumtreiben, wird später mit der Roten Armee westwärts ziehen, wird an der italienischen Küste auf andere ausreisewillige junge Juden treffen.
Und ich kam nach Israel. Ich wusste nicht, warum ich komme nach Israel. Ich komme von einer sehr assimilierten jüdischen Familie. Die zu Hause meine erste Sprache bis 8 Jahre, 8,5 Jahre war Deutsch. Das heißt Deutsch der Provinz, ja. Es waren in diesem Deutsch waren viele slawische Worte, viele jiddische Worte, auch ein bisschen ruthenische, ukrainische Worte. Und ich kam nach Israel. Israel war in 1946 ein sehr ideologisches Land, ein sehr, sehr heroisches Land.
Ein Land, dessen Pioniere nicht mehr Opfer sein wollten, Pioniere, die ihre Muskeln pflegten und ein eigenes, neues Land erfanden und aufbauten.
Und die Slogans waren «Vergess». Wir bauen hier, wie du gesagt hast, wir bauen hier ein neues Land und so weiter.
Also man wollte Abschied nehmen von diesem Städteljuden, ungesund, schlecht aussieht, bleich, zu einem neuen, schönen, starken, braungebrannten Juden.
Ja, das war der Plan. Zu bauen hier einen neuen Juden, ja. Aber ich war, wie gesagt, 13,5 Jahre alt und war schon sehr ein alter Jude. Ich war sehr alt, ich habe schon alles, was gebunden mit Judentum, habe ich schon verstanden. Nicht mit der Lehre, aber mit der Physik. So, dass ich konnte mich nicht ändern. Ja, ich konnte mich, ich probierte. Ich wollte auch jung, schön, braun sein, aber ich konnte das nicht machen, weil ich schon alt war. Das heißt in den jiddischen Sinn. Das war die Schwierigkeit in meinem Leben hier, dass ich konnte mich nicht ändern. Die Gesellschaft verlangt Änderung. Und ich konnte nicht und wollte nicht mich verändern. Ich wollte zu sein nahe zu meinen Eltern, die ich liebte, und zu meinen Großeltern, die ich liebte, und zu meinen Tanten und Onkeln, die ich liebte. Ich wollte mit denen sein. Sie waren nicht mit mir, sind verloren gegangen. Und ich wollte sie zurückbringen und sein nahe.
Der 13,5-Jährige wusste, was es hieß, Jude zu sein. Nicht intellektuell, aber in seinem Körper, in seiner Physis. Und er konnte und wollte sich nicht ändern, wollte nicht ein neuer Jude werden. Vor allem, er wollte seine Mutter haben, mit ihr sein. Sie ist aber, wie Aaron Appelfeld sagt, verloren gegangen. In seinem vorletzten Buch mit dem Titel «Der Mann, der nicht aufhörte zu schlafen», wird uns von einem jungen Mann berichtet, Erwin heißt er, der nicht nur viel schläft, sondern auch viel träumt. Und in seinen Träumen lebt er zu Hause bei den Großeltern, aber vor allem bei seiner Mutter. Träume eines Kindes, Erinnerungen eines Kindes, dem wirklichen Erwin erging es nicht anders als dem Roman Erwin.
Ich konnte nicht anders, weil mein Gedächtnis war sehr klein. Ich wurde getrennt von meinen Eltern, wenn ich war 8,5 Jahre alt. Was weiß ein Kind von 8,5 Jahren? Auch nicht die Kleinigkeiten vom Leben kann er sich nicht erinnern. So, dass ich musste bauen meine Erinnerung. Das heißt, eine fiktionelle Erinnerung, ja.
Aber Sie haben gesagt, eine kleine Erinnerung, die hat trotzdem über 40 Bücher hervorgebracht.
Ja, Ja, das ist drei, aber das ist eine fiktionelle Erinnerung. Das heißt, meine Eltern, mein Großvater, Großmutter, ich wollte sie haben. Ich wollte das. Ich wollte mein Heim zurückbauen. Ich wollte zurückgehen. Ich konnte nicht zurückgehen. Du kannst nicht zurückgehen. Ja, das ist unmöglich. Sie existieren nicht mehr. Sie existieren in meinen Büchern.
Dem jungen Erwin, der später dann Aaron wurde, war die Welt der jungen Zionisten um ihn herum in den Auffang- und Ausbildungslagern in Neapel und später in Palästina fremd. Er kam von einer anderen jüdischen Welt, von einer, die eigentlich keine Juden mehr sein wollten.
Ich konnte nicht diese Welt. Ich konnte die Welt von den assimilierten Juden, der deutsch sprechende Jude, der Jude, das hat sich entfernt von den Religiösen. Juden, die waren antireligiös. Stimmt? So dass ich konnte nicht die ganze, ich konnte nichts von der Juden. Ich konnte den assimilierten Jude, der Jude, der hasst sich.
Jüdischer Selbsthass in überkritischer oder gar selbstzerstörerischer Art, soll sich dieser Hass gegen das Judentum und die eigene Zugehörigkeit zum Judentum gewendet haben. Bleiben wir noch kurz bei jenem jüdischen Milieu in Czernowitz, das sich so sehr der deutschen, aufgeklärten Welt zuwandte. Da wäre etwa Karl Emil Franzos zu erwähnen, Arztsohn, Sohn eines sephardischen Juden und einer Klarsfeld aus Odessa. 1808 geboren, besuchte er in Czernowitz das deutsche Gymnasium, wuchs in die ethnische Vielschichtigkeit des Habsburger Reiches hinein, bekannte sich stets offen zu seinem Judentum, war aber auch deutschnationaler Gesinnung, in Wien Mitglied der Burschenschaft Teutonia. In unserem Zusammenhang von besonderem Interesse ist sein letzter Roman, der erst posthum herauskam. Er heißt «Der Pojatz», ein Entwicklungsroman, in dem das Leben eines galizischen Jungen beschrieben wird, der Schauspieler werden möchte. Dazu müsste er allerdings richtig Deutsch lernen. Beides ist in seinem chassidischen Umfeld sehr verpönt, verboten. Er schneidet sich trotzdem die Haare und legt die traditionellen Kleider ab. Er wird zu einem Deutsch, einem Westjuden. Karl Emil Franzos zeigt den schwierigen Weg aus dem, aus seiner Sicht, sehr rückständigen Städteljudentum zu einem modernen Judentum, das in den Augen der anderen gar kein Judentum mehr war. Natürlich kennt Aaron Appelfeld das Werk seines älteren Czernowitzer Kollegen.
Er war irgendwo ein ideologischer Schriftsteller. Ich habe ihn nicht gekannt. Später habe ich. Er war ideologischer und er war irgendwo, er gehörte zu den mehr assimilierten Juden, ja. Und er war selbstverständlich irgendwo gegen den chassidischen Juden, ja. Sie schauten ihm aus, altmodisch.
Bleiben wir nochmals einen kurzen Moment in der Bukowina und bei den Schriftstellern. Diesmal ein Zeitgenosse von Aaron Appelfeld. 1926 geboren, aber nicht in der Bukowina, sondern in Leipzig. Er floh 1938 von dort mit seiner Mutter und dem Bruder zu den Großeltern in die Bukowina. 1941 wird er deportiert in ein jüdisches Ghetto am Dniester, also unweit vom Lager, in welches Appelfeld gebracht wurde. Er, das ist Edgar Hilsenrath. Hilsenrath ging 1944 dann nach Palästina, aber bleibt da nur wenige Jahre, um später in die USA und dann in Berlin zu leben. 1951 beginnt er seinen Erstlingsroman «Nacht» zu schreiben. Hilsenrath stellt die auswegslose Situation von Menschen unter Hunger, Krankheit, Ohnmacht und Angst dar, zeigt, wie die Opfer untereinander immer brutaler werden, mitleidlos. Das Wort «Essen» zum Beispiel gibt es nicht mehr, es wird nur noch «gefressen», Namen gibt es nicht mehr, es gibt nur noch «der Rote» oder «der Abgerissene». Das Ghetto taucht in die Nacht der schrecklichsten Unmenschlichkeit. Diese Nacht hat auch Aaron Appelfeld erlebt, aber er beschreibt sie ganz anders als Edgar Hilsenrath. Das mag gewiss auch daran liegen, dass Hilsenrath bereits ein Jugendlicher, ein junger Mann war, als er ins Ghetto kam. Aaron Appelfeld war ein Kind, als sie über den Dniester verschleppt wurden. Sie haben also jeweils andere Erinnerungen und verarbeiten sie auf ihre jeweils eigene Weise. Hilsenrath schonungslos brutal, Appelfeld distanziert, sachlich, das Menschliche suchend. Aber das ist noch nicht alles.
Nicht alles kann ich schreiben. Ich bin begrenzt. Jeder Schriftsteller, ich meine, ein richtiger Schriftsteller, ist begrenzt. Du kannst nicht alles schreiben. Und kannst nicht alles über alles schreiben.
Aus zeitlichen Gründen oder aus Gründen der Gefühle?
Gefühle, das heißt... Das ist ein Thema, dass ich habe ein Gefühl, ein tiefen Gefühl dazu. Kann ich etwas sagen? Wenn ich kein tiefen Gefühl habe dazu, kann ich nichts sagen. In der Shoah waren Momente, die Menschen waren sehr nahe zum Tod. Und wenn du nahe bist zum Tod, verlierst du einen Teil von deinem Wesen. Du bist nur halb Mensch. Ja. Zu dieser Richtung, wo du halb Mensch bist, du verlierst dein Gesicht, dein menschliches Gesicht. In diese Richtung ist mir sehr schwer. Ja. Und ich schreibe sehr wenig darüber. Weil ich will immer sehen den Mensch. Wie er reagiert. Aber wenn du nach 40 Tagen Hunger bist, verlierst du dein Gesicht, dein menschliches Gesicht. Du bist ein Bettler. Du sagst, gib mir ein bisschen Wasser, gib mir etwas. Wie sagt man Bettler? Ja. So, dass ich will nicht den Mensch sehen in dieser Situation. Ich habe kein Gefühl zum...
Aaron Appelfeld hat überlebt, als Mensch überlebt. Seine Romanhelden sind keine perfekten Helden, aber sie bestehen als Menschen. Nicht alle Shoah-Überlebenden finden ins Glück zurück. Viele zerbrechen. Etwa Paul Celan. Ohne den Czernowitz wohl nicht den Klang hätte, den die Stadt immer noch hat. Sein Gedicht »Die Todesfuge«, in der die Rede von schwarzer Milch ist und vom Tod, ein Meister mit blauen Augen aus Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Paul Celans Eltern sind nach Transnistrien deportiert worden. Sein Vater starb dort an Typhus, seine Mutter wurde erschossen. Celan litt zeitlebens unter dem Gefühl, seine Eltern im Stich gelassen zu haben. Die Dichterin Rose Ausländer, ebenfalls aus Czernowitz stammend, hat zu Beginn der 70er Jahre dieses Gedicht über Celan vorgetragen.
In Memoriam Paul Celan kam nicht heim die Mutter, nie aufgegeben den Tod, vom Sohn genährt mit Schwarzmilch. Die hielt ihn am Leben, das er trank im Tintenblut. Zwischen verschwiegenen Zeilen das Nichtwort, im Leerraum leuchtend.
Ich konnte den Paul Celan. Wir haben gewohnt in derselben Gasse. Ein großer Poet. Ein großer Poet. Er hat es mehr ein sehr introverter Mensch. Und seine Dichtung ist sehr geheim. Er hat immer ein Geheimnis. Alles ist geheim. Ja. So, dass er hat die Shoah-Zeit gemacht als irgendwo ganz, ganz sekretiv. Ja. Ich schreibe über die Shoah, über meine Überlebungen. Ja. Und was ich verstand, ich war ein Kind. Was ein Kind versteht. Wenn du ein Kind bist, wird dein Schreiben Fiktion. Und wenn du erwachsen warst, dann ist das ein ganz anderes Schreiben. Ganz anderes Schreiben.
Schreiben über das Vernichtetwerden, Schreiben über das Überleben. Josef Schmidt, der seine Karriere in der Synagoge von Czernowitz begonnen hat, etwa mit diesem aramäischen Gebet, eine Aufnahme von 1934. Josef Schmidt starb am 16. November 1942 in der Schweiz, im Interniertenlager in Gierenbad. Man hat ihm die Überführung ins Spital Zürich verweigert mit der Begründung, er sei ein Simulant. In der deutschen Literaturgeschichte hatte die Stadt Appelfels, hatte Czernowitz einen klingenden Namen und hat diesen immer noch. Anders verhält es sich mit der Geschichte der Shoah. Wenn überhaupt, dann hat sich unser Bewusstsein über die Vernichtung der Juden auf die Ereignisse im westlichen Europa beschränkt. Die Orte und die Arten der Vernichtung hinter dem damaligen Eisernen Vorhang haben wir kaum wahrgenommen. Seit dieser Vorhang gefallen ist, hat sich diesbezüglich wenig geändert. Das Ghetto von Mojlif-Podilski? Nie gehört. Die Deportationen in die Steppen von Transnistrien? Transnistrien ist uns noch heute fremd. Der Eiserne Vorhang ist nun schon eine Weile weg, aber wir haben uns noch nicht damit abgefunden, dass diese Grenze keineswegs Ost- von Westeuropa abgrenzte, sondern Westeuropa von Zentraleuropa. Der geografische Mittelpunkt Europas liegt in der heutigen Ukraine, nicht weit weg von Czernowitz. Aaron Appelfeld sieht sich als ein Schriftsteller dieses Europas. Über 40 Romane hat er, die meisten über diese Welt, geschrieben. Im Roman, der in diesen Tagen erschienen ist, er heißt «Auf der Lichtung», thematisiert Appelfeld den jüdischen Widerstand. Er erzählt von einer kleinen Gruppe, die in den Wäldern überlebt, kämpft, Eisenbahnlinien sprengt, Bauernhöfe überfällt, um Esswaren zu erbeuten.
Dieses Buch hat, würde ich sagen, hat zu tun mit meinen Überlebungen, aber nicht direkt. Nicht direkt mit meinen Überlebungen. Ich war nicht in so einer Gruppe.
Sie waren mit Räubern unterwegs?
Ja, das ist richtig. Ich war mit Räubern. Und ich war nicht mit einer jüdischen Gruppe zusammen. Und das ist ein ganz anderer Milieu. Ich war mit ukrainischen kriminellen Leuten, die mich adaptierten.
Die konnten so einen kleinen Jungen gut gebrauchen.
Ja, sie brauchen immer diese Kriminelle brauchen Hunde und kleine Kinder.
Wozu die Hunde?
Die Hunde ist auch Freundschaft. Es ist auch, wenn etwas Böses kommt, dann hast du einen Hund.
Und die Kinder, wie kleine Hunde, um in die kleinen Löcher zu kriechen?
Das ist ganz genau, in die Löcher zu kriechen. Dann schickt man die Kinder.
Ja. Im Roman «Auf der Lichtung» wird darüber gestritten, wenn nicht gekämpft wird, welches der richtige Weg zum richtigen Judentum ist. Der Weg Martin Bubers etwa oder jener, den Franz Rosenzweig in Frankfurt vorzeichnete, ein gelehrtes Judentum im Dialog mit dem Christentum.
Franz Rosenzweig, Martin Buber. Martin Buber war mein Lehrer in der Universität. Ja, das war eine Auswahl vom jüdischen Leben. Kommunisten, Bundisten, ein wenig Zionisten. Sie sind irgendwie ideologisch, aber man spricht nicht, weil die Existenz war sehr stark. die karpatischen Berge. Brot, Wasser, Früchte, Milch. Das suchten die Leute.
Und die Kinder?
Ja. Und es waren noch Kinder dort. Ja, kleine Kinder, mehr Kinder, ältere Frauen, ältere Männer. Ja. Das war ein Gefühl, wir sollen sein zusammen. Und weil wir im Krieg, im Ghetto und später, konnte man nicht helfen. Menschen konnten, Eltern konnten nicht helfen, die Kinder, Kinder konnten nicht helfen. Jeder hatte gehabt ein Schicksal. Und dort war es das erste Mal zusammen, eine Gruppe. Das alte, kleine Kinder.
Der Krieg, die Verfolgungen trennten die Familien, trennten Männer und Frauen, alte und junge Eltern und Kinder. Diese Gruppe versucht, Getrenntes zusammenzubringen, Humanität aufzubauen. Die Trennung kannte Aaron Appelfeld nur zu gut.
Mein Vater hat man in der Art zur Arbeit genommen und ich bin weg und war im Wald. Und im Wald habe ich gefunden eine Gruppe kriminelle Leute. Ich konnte verstehen die Sprache, die Ukrainisch. Und die Mädchen, die arbeitete in unser Haus, war eine Ukrainin. Von ihr habe ich gelernt Ukrainisch.
Und sie waren blond und blauäugig.
Ja, ja, das war sehr wichtig.
Und sie haben geschwiegen, meistens.
Ja, meistens habe ich geschwiegen. Ja, das ist richtig. Ich konnte zwar nach dem Krieg konnte ich nicht öffnen den Mund, weil ich so viel geschwiegen habe, ja, dass ich konnte nicht öffnen den Mund und nachher habe ich gestottert.
Sie beschreiben das auch ein paar Mal, wie ja. Sie Stotterer eigentlich finden, die sagen das Wesentliche, weil sie sehr viel Empfindung haben für Stotterer.
Ja, ja, die Stotterei hat. Das hat, weil meistens die Sprache fließt und ist nicht immer die Sprache, das ist gebunden mit dem Kopf, mit dem Denken. Es fließt. Der Stotterer kann sich nicht erlauben, diese Fließe. Jedes Wort ist sehr teuer. Es kommt ihm sehr schwer auszudrücken, ein Wort oder einen Satz.
Immer wieder schreibt Appelfeld über die Sprachlosigkeit der Überlebenden. Im Roman Elternland etwa aus der Sicht der Nachgeborenen. Eine Sprachlosigkeit, die über das Schweigen hinausgeht, als ginge die ganze Person auf Zehenspitzen durchs Leben nicht wirklich anwesend im Hier und Jetzt. Im Roman Der Mann, der nicht aufhörte zu schlafen, erzählt Appelfeld vom jungen Juden aus Osteuropa, der in einem Aufnahmelager 1946 bei Neapel ankommt. Erwin heißt er. Erwin, der sich in Palästina angekommen in Aaron umbenennt, um sich an die neue Welt anzupassen. Er kann nicht aufhören, sich in den Schlaf zu flüchten. Und nicht selten, wenn er die Augen schließt, hört er die Stimmen der Toten, die er zurückgelassen hat, seine Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten. Vor allem aber hört er seine Mutter. Manchmal fordern ihn alle diese Personen auf, sie nicht zu vergessen. In Palästina aber sollte er die deutsche Sprache, die Sprache der Mörder, vergessen. Überhaupt soll er die ganze Geschichte vergessen und Hebräisch lernen.
Es war sehr schwer. Es ist eine semitische Sprache, die Grammatik, die Mentalität dieser Sprache. Ja. Und irgendwo wollte ich zurückgehen zu meiner Muttersprache, das heißt zu Deutsch. Ja, das heißt, und hier hat man gepredigt, Hebräisch. Aber jetzt freue ich mich sehr, dass Hebräisch ist meine Sprache. Die hebräische Sprache hat sehr viele gute Eigenschaften, sehr viele gute Eigenschaften. Sie ist eine alte Sprache. Sie hat noch etwas von den mythologischen, Das heißt, wo Wasser und Himmel sind gebunden noch. Die Worte haben denselben Klang. Die biblische Sprache meist, nicht nur, die biblische Sprache ist eine sehr faktuelle Sprache. Du sagst, was du musst sagen, aber nicht mehr. Less is more. Immer. Es hat keinen Adjektiv. Die biblische Sprache hat sehr wenig, ganz wenig Adjektivs. Und weil es will schreiben, die Sprache ist ohne Intervention. Ein Adjektiv ist eine Intervention. Ja. Sie ist schön. Man soll verstehen, von was sie tut und was sie denkt, dass sie schön ist. Das heißt, das Äußerliche in der biblischen Sprache hat keine Bedeutung. Wir wissen nicht, ob Abraham war hoch, niedrig. Wie war er? Wie ist nichts. Wie war sein Haus? Wie war nichts. Wie war seine Kleidung? Nichts. Das Innerliche interessiert. Ja. So dass irgendwo der biblische Pros ist sehr modern. Und alle guten Schriftsteller wie Kafka, wie Beckett haben gelernt von der Bibel, wie zu schreiben.
Im Traum hadert seine Mutter mit Erwin, dass er die Sprache, die sie verbindet, aufgibt. Wenn er von seiner Mutter träumt, dann immer auf Deutsch. Es ist Verrat, diese Sprache aufzugeben.
Es ist ein Verrat, weil die Muttersprache ist gebunden zur Mutter. Man sagt nicht Vatersprache, man sagt Muttersprache. Es ist gebunden zur Mutter. Und es ist ein Verrat irgendwo, ja, wenn du eine andere Sprache nicht nur sprichst, du bist nahe zu der anderen Sprache.
Die Muttersprache und gleichzeitig die Sprache der Mörder.
Ja, das ist ein anderes Problem. Das ist mehr eine rationell gebaut. Das heißt, wenn du warst in einem Lager, konntest du hören Deutsch. Alle Soldaten und Offiziere haben Deutsch gesprochen. Und selbstverständlich, das war ein ganz anderer Klang.
Die jungen Zionisten, die jungen Einwanderer, hat man damals einem ziemlich rabiaten Assimilisierungsprozess unterzogen. Der wird häufig in heroischen Tönen geschildert, nicht so bei Appelfeld.
Man hat es schlimm getan, sehr schlimm. Aber das war das Leben. Leute wollten bauen ein neues Land. Juden haben sehr viel gelitten. Sie wollten hier einen starken Jude haben, einen kräftigen Jude haben. Max Nordau hat das gerufen, ein Jude mit Muskeln. Und das war eine Reaktion, man kann das verstehen, die Reaktion. Und wenn wir kamen, wir waren sehr dünn und sehr klein und sehr... Sie wollten von uns machen...
Kräftige Burschen.
Kräftige Burschen, ja, ganz genau. Kräftige Burschen. Und ich habe es verstehen, dass ich kann nicht kräftig, ein kräftiger Bursch sein. Ich habe eine Verpflichtung, eine große Verpflichtung zu meinen Eltern, zu meinen Großeltern, die Gegend, wo ich geboren bin und so weiter. Das sind meine Kräfte.
Er fühlt sich den Vorfahren verpflichtet, will nicht die ganze Geschichte der Diaspora ins Unrecht setzen, will kein Muskeljude werden. Der Erwin im Roman, der Aaron wird, und der Autor, der vom Erwin zum Aaron wurde, kommen sich in diesem Roman sehr nahe. Ein sanftes, behutsames Buch. sanft und behutsam wie seine Sprache. Wenn Aaron Appelfeld spricht, kann man sich gut vorstellen, dass er jedes Wort mit Bedacht aus seiner Erinnerung holt, aus der Erinnerung, die ihm mit seiner Mutter bleibt. Das sind Erinnerungen eines Kindes, Erinnerungen eines Körpers, Hunger, Kälte, Liebe, Gewalt. Anders als etwa Primo Levi oder Imre Kertész entrückt er die Erinnerungen ins Märchenhafte, damit die Geschichte Gegenwart werden kann, damit die Erzählungen allgemeingültig werden, über die jüdische Geschichte hinausreichen, frei werden, damit sie sehr persönlich bleiben. Appelfeld ist ein Meister im Weglassen. Seine Geschichten sind keine Dokumentarfilme, keine Reportagen. Sie bauen ausschließlich auf physische Erinnerungen und körperliche Empfindungen.
Immer das Fiktionale ist authentisch, wenn es gut fiktionell ist, weil das Fiktionelle bringt das Innere. Immer das Innere. Was heißt fiktionell? Das heißt die Fantasie. Die Bildung, das kommt vom Innen, von der Seele, direkt von der Seele, nicht nur von den Augen, was du siehst.
Sie haben vieles in Ihrer Kindheit wie Märchen erlebt und aus diesem Stoff, aus diesem persönlichen Märchenstoff, schöpfen Sie immer noch.
Ja, aber ich schöpfe es nicht in einer Märchenform, sondern in einen gewissen Romanen, die haben ein Fundament, ein realistisches Fundament, keine Märchen.
Seine Romane, seine Erzählweise, seine Sprache haben viele Bewunderer unter den großen Schriftstellern der Gegenwart gefunden, etwa Philip Roth.
Ja, er ist ein guter Freund auch. Muss man das verstehen, er war nicht in der Shoah und wollte etwas Authentisches von der Shoah hören. Und hat in meine Bücher das Authentische gehört. Und das freut mich sehr. Auch nicht nur Philip Roth, auch Sol Bellow, Malamud waren meine guten Freunde.
Bernard Malamud, Sol Bellow, zwei hervorragende Figuren des jüdisch-amerikanischen Romans, haben zusammen mit dem europäischen Schriftsteller Aaron Appelfeld Philip Roth wesentlich beeinflusst.
Das ist richtig, dass ich ein europäischer Schriftsteller bin. Das heißt, ich lebe hier schon fast 70 Jahre. Ich wollte mich nicht vom Juden und Judentum trennen. Ich war mit diesen Leuten, war ich im Ghetto und in Lager, auch in den Wald und nachher am Weg. Ich wollte mit diesen Leuten weiterleben.
Aber Sie haben mal geschrieben, Sie sind durch die Lektüre der Bibel, der hebräischen Bibel, erst zum Juden geworden.
Ja, das ist richtig. Ich komme von einer sehr assimilierten Familie. Und alle meine Studien in der Universität und auch nachher war über Judentum, zu verstehen, was Judentum ist, was für eine Bedeutung das hat. Zum Beispiel Buber war mein Lehrer und irgendwo auch mein Freund. Er wollte verbinden modernes Leben mit dem Judentum. Das heißt, nicht modernes Leben und Judentum als Fremde sind, sondern zusammen sind. Und das hat gemacht auch Gershon Scholem, Hugo Bergmann. Es waren sehr viele Leute, die kamen nach Israel, nicht zu bauen einen hohen, blonden Jude, sondern bauen einen Jude, das ist verbunden mit Judentum und modern life. Viele Kafkas-Freunde kamen nach Israel und ich war befreundet mit ihnen.
In Mittel- und Osteuropa lebten seit der frühen Neuzeit bis zum nationalsozialistischen Genozid an den Juden die weltweit größte Anzahl Juden. Vor dem deutschen Angriff auf Polen 1939 lebten über 3,4 Millionen Juden in Polen. Weitere 4 Millionen lebten im Gebiet der Europäischen Sowjetunion. Besonders der Westen der heutigen Ukraine war jüdisch geprägt. In vielen Städten machten Juden bis zu einem Drittel der Bevölkerung aus.
2000 Jahre, das war irgendwo eine tiefe Verbindung mit der europäischen Kultur. Ja. Das heißt, Judentum ist immer, hat observiert, auch wo sie war. Wenn sie waren in Italien, wenn sie waren in Spanien, in Deutschland, sie haben es observiert. So, das Judentum ist immer gegangen mit weltlicher Kultur.
Aaron Appelfeld ist von der Generation jener Schriftsteller, die Europäer sind, Tschernowitzer, die die Shoah am eigenen Leib erfahren haben. Es gibt nicht mehr viele von ihnen. Die nächste Generation israelischer Schriftsteller sind in Israel geboren und sie schreiben vor allem über Israel, etwa Amos Oz oder David Grossmann.
Ja, du weißt, Amos Oz war mein Schüler in der Universität. David Grossmann ist mein Nachbar. Aber ich komme von einer ganz anderen Mentalität und meine Erlebnisse waren ganz anders. Ich habe nicht besucht die Schule, ich war ohne Eltern, war allein. Diese Leute haben gehabt mehr oder weniger ein normales Leben. Ja, ja. Das ist nicht zu vergleichen, ich komme von einer ganz anderen Tradition. Das heißt, du kannst hören in meiner Sprache, sie hat eine ganz andere Musik, einen ganz anderen Rhythmus, ja. Ich komme von der assimilierten Familie, wo, das heißt, es waren keine, hier in Israel waren sehr ideologische Gespräche und mehr wie Gespräche, man hat sich, aber zu Hause hat man viel über Musik gesprochen, Bücher, Theater gegangen, Kino.
Und mittlerweile liegen schon die Bücher der nächsten Generation vor. Etwa jenes von Nir Bahram, dessen Großvater israelischer Minister war. Nir Bahram, der als Schauplatz seines letzten Romans nicht Israel, sondern Europa gewählt hat. Deutschland, Polen, die Sowjetunion. Das ist neu.
Ja, ja, das ist auch eine gewisse Tendenz, zurückzukommen. Aber es wird noch dauern, zu haben ein Verständnis über Europa, muss man noch viel arbeiten.
Wie kaum ein anderes Buch über die Nazi-Verbrechen hat in den letzten Jahren der Roman «Die Wohlgesinnten vom Amerikaner mit französischem Pass» Jonathan Littell eingeschlagen. Das Grauen des Nationalsozialismus wird uns aus der Täterperspektive erzählt. Das hat zwar schon Primo Levi gemacht oder etwa Edgar Hilsenrath mit der Groteske der Nazi und der Friseur. Während vor allem die französischen Kritiker sich enthusiastisch äußerten über die Wohlgesinnten, fanden sich in Deutschland vehemente Kritiker. Es werde nur geballert, gemordet, es spritze Blut, Sperma und Gehirnmasse und dem Autor bereite das ganze Vergnügen, konnte man lesen. Was meint Aaron Appelfeld zu diesem Roman aus der Mörderperspektive?
Ich bin doch nicht kein objektiver Schriftsteller. Ich schreibe über Leute, die ich konnte verstehen. Mörder kann ich nicht verstehen. Was ein Mörder ist, das kann ich nicht verstehen. Ich kann nicht, die Mentalität, was bringt sie dazu? Was haben sie gelernt? Wie haben sie das gelernt? Das ist nicht in meinem Verständnis und ich kann nicht schreiben darüber. Es ist nicht ein Hass, es ist mehr irgendwo Distanz. Sie gehören nicht, die Mörder gehören nicht mehr zu dem Menschlichen. Sie gehören zu dem Dämonischen. Das Dämonische kann ich auch nicht verstehen so gut. Wie Little hat es gemacht, dann ist es, das verstehe ich auch nicht, wie man sich irgendwo identifiziert mit diesen Leuten. Ja, das kann ich auch nicht verstehen. Warum? Schwachheiten kann ich verstehen und liebe Schwachheiten. Sünden kann ich verstehen, alles kann ich verstehen.
Ihre Helden sind seltsamerweise nie so richtige Helden. Die haben auch alle ihre Schwächen.
Ja, das ist richtig. Sind keine Helden. Ja, ich liebe die Schwäche. Ja, schwach ist gut.
Schwach ist gut. Und Helden, die keine sind. Appelfelds Roman Für alle Sünden besucht die jüdische Mutter mit ihrem Knaben Theo regelmäßig Kirchen und Kapellen und sie fühlt sich wohl, sie fühlt sich zu Hause, wenn sie Bach hört. Daran erinnert sich Theo im transnistrischen Lager. Die Erinnerungen an die Bach-Konzerte halfen mir, nicht irre zu werden, sagt er. Wir haben Nir Baram erwähnt. Er ist von Appelfeld aus gesehen die übernächste Schriftstellergeneration in Israel. Ein Schriftsteller mit großem internationalen Erfolg. Liest er überhaupt Appelfeld? Kennt er ihn? Wie lassen sich die Werke, die Perspektiven des einen und des anderen vergleichen? Wir treffen Nir Baram in Tel Aviv. Was für ein Kontrast. Wir wechseln von der Ruhe in Appelfelds Haus in das Rauschen der Großstadt. Nir Baram schlägt als Treffpunkt ein vietnamesisches Restaurant an der Pracht- und Amüsiermeile Tel Avivs am Rothschild Boulevard vor. Nun kennt er Appelfeld, liest er ihn.
I admire Aaron Appelfeld. I'm reading him since I was a teenager, basically. And I think that his project is very important in the Israeli literature, because it's not just about literature, it's also about memory.
Ich lese ihn, seit ich Teenager bin. Und ich glaube, seine Position ist sehr wichtig in der israelischen Literatur. Es geht ja nicht nur um Literatur, sondern um Erinnerung. Als ich den Roman Gute Leute schrieb, war das eine Art Gegenposition zu Appelfeld. Bei ihm geht es um den Holocaust und um die Erinnerung daran. In meinem Roman geht es um die Kollaborateure, Karrieristen. Es ist ein anderes Projekt, aber wir teilen beide das Interesse am menschlichen Bewusstsein in dieser Epoche. Für mich ist der Holocaust eine Art Labor, um das menschliche Bewusstsein zu untersuchen. Appelfeld schreibt über den Holocaust aus der Perspektive der menschlichen Zivilisation. Ich habe diese Periode gewählt, weil es eine radikale Periode in der menschlichen Geschichte war. Es geht mir darum, das Verhalten und das Gewissen von Menschen in so einer Epoche zu untersuchen. Das ist auch der Unterschied zwischen meiner Generation und seine Generation.
In Appelfeld think about the Holocaust as a civilization. And this is the difference, you know, because I chose the Holocaust because it's like a radical time in history when you can really examine the human consciousness and human behavior. So this is, I think, the difference between my generation and his generation.
Wir haben hier Baram zum Gespräch eingeladen, weil der Schauplatz seines Romans Gute Leute Europa ist, weil er eine Geschichte erzählt, die während des Zweiten Weltkriegs spielt. Ein Roman, geschrieben mit viel Begabung, Brillanz, Überraschung. Aber worum geht es? Ein deutscher Werbefachmann, Angestellter einer amerikanischen Firma, wird zum außenpolitischen Berater der Nazi-Regierung und eine russische Jüdin arbeitet für Stalins Terrorregime. Beide sind an ihrer Arbeit interessiert, nicht aber an der Politik, eigentlich Figuren des 21. Jahrhunderts. Thomas Heiselberg, so heißt der Werber in Deutschland, erstellt für das NS-Außenministerium ein Profil des polnischen Volkscharakters, ein Modell, das nach dem Überfall auf Polen grausame Anwendung findet. Alexandra Weisberg, so heißt die Frau in Stalins Diensten. Als ihre Eltern deportiert und ihre Zwillingsbrüder an die Front geschickt werden, rettet sie einen Schulfreund, inzwischen Offizier beim sowjetischen Geheimdienst. Sie heiratet ihn, beginnt selbst für den NKWD zu arbeiten und verrät Freunde ihrer Eltern in der Illusion, dadurch wenigstens ihren Brüdern helfen zu können. Soweit in aller Kürze der Inhalt des Romans «Gute Leute». Im Zentrum stehen weder die Opfer, auch nicht die bekannten Täter, sondern die guten Leute, die einfach ihre Pflicht tun. Ein Roman, der einen aufwühlt. Aaron Appelfeld schreibt als europäischer jüdischer Autor. Und Nir Baram?
Absolutely Israeli. Aaron Appelfeld is absolutely a Jewish writer.
Ich bin absolut ein israelischer Autor. Appelfeld ist ein jüdischer Autor. Der Grund, weshalb ich den Roman Gute Leute geschrieben habe, liegt in meinem Bewusstsein, dass mehr israelisch ist als jüdisch. Ich habe als Israeli geschrieben und ich wollte die andere Seite verstehen. Zweitens bin ich in Israel geboren und glaube an die israelische Gesellschaft. Das ist wichtig. Es gibt nicht nur ein jüdisches Israel, es gibt auch ein palästinensisches und ein kolumbianisches Israel oder ein christliches Israel oder ein jüdisches Israel. Ich glaube an ein multiethnisches Israel und auch an das Potenzial dieser Konstellation. Und hier bin ich ganz anders als Appelfeld. Aber ich verstehe die Literatur von Appelfeld gut. Trotzdem meine ich, mit anderen, dass es für die Entwicklung der israelischen Gesellschaft wichtig ist, sich nicht immer als Opfer der Geschichte zu sehen. Das ist eine ganz andere Position als jene von Appelfeld, der immer an den Holocaust erinnern will. Es ist wichtig, dass wir den Holocaust nicht vergessen, aber wir müssen lernen, ihn anders zu interpretieren und ihn auch überwinden.
And I think in order to advance the Israeli society, to be more democratic, less racist, etc., you need to not forget the Holocaust, but overcome the how the Israeli understand and interpret the Holocaust.
Die Generationen trennen sie, Appelfeld und Baram, nicht aber der Schauplatz der Romane.
I think that it's really opposite to one another, because look, my family is not a Holocaust family at all.
Es gibt auch hier einen Gegensatz zu mir. Ich komme nicht aus einer Holocaust-Familie. Ich habe davon in der Schule und in der Armee gehört. All diese normale israelische Propaganda über den Holocaust. Man spricht über den Holocaust nicht in universalen Kategorien. Es geht nur darum, wie wir verhindern können, dass er wieder passiert. Aber genau das interessiert mich nicht. Wenn wir keine universellen Lehren aus dem Holocaust ziehen können, dann interessiert er mich nicht. Ich habe den Roman Gute Leute geschrieben, weil ich mehr über diese Zeit wissen wollte, die so wichtig ist für die israelische Geschichte. Ich wollte die andere Seite verstehen. Als ich zu schreiben begann, merkte ich, dass es hier eine universelle Dimension gibt. Ich wollte Leute wie Thomas Heiselberg beschreiben. Er ist brillant, er ist sehr mutig. Er entspricht nicht den üblichen Vorstellungen eines Nazi. Er ist kein Monster. Es gibt viel Literatur, welche die Nazis einfach dämonisiert. Der Nazi ist pervers, gemein, er neigt zu Gewalt und perversem Sex. Aber das ist keine intelligente Art, um über diese Sache zu schreiben. Es haben Millionen von brillanten und guten Leuten mit diesem Regime kollaboriert und sie mussten ihr ganzes Leben lang keinen Tropfen Blut sehen.
This is not, I think it's not the intelligent way to write about this story. The story is about millions of regular people, brilliant people who collaborated with this regime without seeing any drop of blood in their life.
Die Shoah ist verständlicherweise sehr präsent in der israelischen Gesellschaft. Nir Baram stellt aber fest, dass die Distanz zwischen dem Holocaust und der daraus folgenden Lehre sich zunehmend verkürzt. Das Geschichtsverständnis der Jugendlichen in Israel sehe etwa so aus. Sie haben uns immer gehasst in Ägypten, in Spanien, in Russland und beim finalen Vernichtungsschlag des Holocausts. Und sie hassen uns auch heute noch. In anderen Worten, wir die Juden gegen den Rest der Welt. Der Holocaust, eine historische Erfahrung, die eigentlich jeden Rassismus verbieten müsste, würde zusehends zur Grundlage für die Ablehnung aller anderen, schreibt Nir Baram kürzlich in der NZZ. Vom ersten Schultag an würden die Israelis mit Gräueln abgefüttert und zur Opfermentalität erzogen. Während der 36-jährige Nir Baram eine zunehmende Opferideologie in Israel beklagt, findet der 82-jährige Aaron Appelfeld, dass sein Land, das er von Anfang an kennt, sich von Ideologien habe befreien können.
Es ist besser, wie es war. Wenn ich kam nach Israel, war es ein sehr ideologisches, recht, links, religiös, atheistisch. Es war sehr zerspalten, es war sehr... Jetzt ist es nicht ideologisch. Es ist ein normales Leben. Man ist nicht gezwungen zu sein ideologisch. Jeder geht sich seinen Weg. Und das ist gut, glaube ich. Ja, es ist besser, wie es war. Ja. Ich sehe hier sehr viele gute Menschen und treffe mich mit sehr vielen guten Menschen. Auch Politiker kommen zu mir manchmal, Herr, meine Meinung. Es ist auch ein Gefühl, dass wir sind zusammen, dass wir kennen irgendwo unser Schicksal. Sein mit unser Schicksal und auch ändern, wenn man braucht es. Wir haben sehr gute junge Leute. Im Ausland ist Israel immer als ein fanatisches Land. Man sieht es als ein fanatisches Land. Ja, es geben fanatische Leute sehr viel. Eine Gruppe von fanatischen Leuten. Das ist nicht mein Cup of Tea, diese fanatischen Leute. Aber es geben wunderschöne Leute auch hier. Ja. Die ich freue mich zu sein in der Gesellschaft. Ja. Israel ist nur 60 Jahre alt, aber das jüdische Volk ist schon 4000 Jahre alt. Das heißt, hier haben wir den kleinen Paradox. Ein neues Land mit alten Juden. Die wollten jung sein. Die wollten. Das ist der Paradox. Viele Paradoxen sind hier.
Ein Land voller Widersprüche, ein sehr junges Land, das seine Grenzen noch nicht kennt, das seine Identität noch nicht gefunden hat. Ein Land, in dem Aaron Appelfeld für die Diaspora steht, für die Tradition des zentral- und osteuropäischen Judentums. Vor allem aber steht er für die Menschlichkeit. Die Humanität, die seine Romanhelden, seine schwachen Helden in den unmenschlichsten Lagen aufrechtzuerhalten suchen. Das war die Passage über Aaron Appelfeld, den jüdischen europäischen Schriftsteller. Die Übersetzungen von Nir Baram besorgte Dominik Landwehr, gelesen hat sie Thomas Guter Sohn. Technik Gilo Saman, Sie hörten eine Sendung von Martin Heule.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.